Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schön, dass Sie zuhören. Auch nach dem Wochenende ist noch unklar, ob die Vereinigten Staaten einen Teil ihrer Truppen aus Deutschland abziehen. Und während man hierzulande auf die offizielle Bestätigung wartet, werden in den USA 2 Wochen nach Beginn der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt Forderungen nach einer Reform der Polizei laut. Über beides sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Michael Wertz. Dazu schauen wir auf die Corona-App. Früh wurde sie angekündigt, lange ist nichts passiert. Jetzt soll sie kommen, und zwar noch diese Woche. Und während viele Menschen in Europa nun doch noch ihren Sommerurlaub planen, da immer mehr Länder ihre Einschränkungen lockern, ist das für viele Briten nicht so leicht. Denn in Großbritannien, auch das Land, was die bisher meisten Corona-Toten verzeichnet, greift ab heute eine neue Regelung. Wenn man aus dem Ausland einreist, muss man erst einmal 2 Wochen in Quarantäne. George Floyd starb vor 2 Wochen. Seitdem gibt es in den USA großflächige Proteste gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt. Doch in den letzten Jahren gab es immer wieder Fälle wie den von George Floyd. Danach hat sich meist wenig bis gar nichts geändert. Jetzt werden immer mehr Stimmen laut, die politische Veränderungen fordern. Im Mittelpunkt dabei eine mögliche Polizeireform. In Minneapolis, wo George Floyd starb, ist man schon einen Schritt weiter und radikaler. Die Polizeibehörde dort soll nämlich aufgelöst werden. Thorsten Teichmann mit den Informationen.
Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, wollte sich nicht auf die Forderung der Demonstranten einlassen, die Polizei der Großstadt im mittleren Westen der USA aufzulösen. Nun sind ihm andere Vertreter der Stadt zuvorgekommen. Wir sind hier, weil in Minneapolis und in Städten im ganzen Land klar wird, dass unser Polizeisystem nicht für Sicherheit sorgt. Das ist Lisa Bender, die Präsidentin des Stadtrats. 2 Wochen nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch Polizisten in Minneapolis hat eine Mehrheit von 9 der 13 Stadträte eine grundlegende Entscheidung getroffen. Wir haben uns verpflichtet, die Polizeiarbeit, wie sie bisher läuft, zu beenden und mit unserer Gemeinde ein Modell der öffentlichen Sicherheit zu erarbeiten, das allen Sicherheit gewährt. Der Versuch, die Polizei aufzulösen, ohne auf Beamte aus anderen Städten oder Landkreisen zu setzen, wäre vor Wochen noch undenkbar gewesen. Die Gewerkschaft der Polizei wird sich mit Macht dagegen stemmen. Aber überall in Amerika überlegen Politiker und Aktivisten, was sich nach dem Tod von George Floyd ändern muss. Dabei sind die Rezepte längst bekannt. Polizeigewalt und falsches Verhalten von Beamten sollte nicht länger nur intern aufgearbeitet werden, sagt Susan Lubin von der Stanford-Universität. Transparenz sei unmöglich, solange Aufzeichnungen über Beschwerden und Disziplinarverfahren in den meisten Fällen unter Verschluss bleiben. In den USA fehlen außerdem nationale Regeln, denn Polizeiarbeit ist meist auf der Ebene von Städten und Landkreisen organisiert. Die 18.000 Polizeibehörden arbeiten weitgehend autonom. Das macht auch Veränderungen so schwierig. Und politische Aktivisten verlangen zudem eine bessere Ausbildung der Polizisten. Die Kurse für Anwärter dauern im Schnitt 19 Wochen, schreibt die Neue Züricher Zeitung. Im Zentrum steht laut US-Umfragen bisher vor allem der Einsatz der Dienstwaffe. Der US-Kongress in Washington will ab heute über landesweite Reformen diskutieren. Aber natürlich ist das auch eine Frage des Geldes. Die Abgeordnete Karen Bass von der Demokratischen Partei verlangt dem Fernsehsender CNN, dass Ausgaben für die Sicherheit neu verteilt werden.
And I think far more resources need to be spent.
Es muss viel mehr Geld in den Gemeinden ausgegeben werden, um Probleme anzugehen. Ich glaube nicht, dass man Polizeireviere auflösen soll, aber in Städten und Staaten müssen wir mehr Geld in die Gemeinden stecken. Also genau dort, wo in den vergangenen Jahrzehnten gespart worden ist. Der Bürgermeister von Los Angeles hat bereits angekündigt, das Budget der Polizei um 150 Millionen US-Dollar kürzen zu wollen, nachdem die Mittel in diesem Jahr erst um 7% aufgestockt worden sind. Gespannt schauen sie alle aber nach Minneapolis, wo der Stadtrat der Polizei die Finanzierung schrittweise ganz streichen will. Die Stadt wird an anderer Stelle wieder investieren müssen, um Sicherheit für alle zu organisieren.
Thorsten Teichmann berichtete. Rund 34.500 US-Soldaten sind derzeit in Deutschland stationiert. Noch. Wie lange die Zahl noch so hoch ist, das weiß momentan keiner. Seit Tagen gehen Gerüchte um, dass US-Präsident Donald Trump einen Teil der Soldaten, und zwar 9.500, zurückbeordern will. Schon wieder, will man sagen. Mit so einem Teilabzug wurde von Seiten der Amerikaner in den letzten Jahren nämlich schon öfters gedroht. Dabei ging es vor allem darum, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöhen sollte. Das in den letzten Jahren doch stark strapazierte Verhältnis zwischen den USA und Deutschland könnte also um ein weiteres Kapitel bereichert werden. Doch ob und warum? Unklar. Klaus Remme berichtet.
Gehen Sie oder nicht? Und wenn ja, wohin? Und vor allem, warum? Auch drei Tage nach den ersten Berichten über einen bevorstehenden Abzug von 9.500 amerikanischen Soldaten aus Deutschland dominieren die Fragezeichen. Für eine offizielle Positionierung ist die Lage aus Sicht des Regierungssprechers heute Mittag zu unklar.
Was es gibt, ist unbestätigte Medienberichte. Zu denen gebe ich keine Stellungnahme ab. Wir warten, ob es offizielle Informationen aus Washington dazu gibt. Wenn es die gibt, dann werden Sie die Bundesregierung auch Stellung nehmen hören.
Wenige Minuten später bekräftigte auch die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, dass es von offizieller Seite aus Washington keine Bestätigung gebe.
Fakt ist, dass die Präsenz der Soldaten der Vereinigten Staaten in Deutschland der Gesamtsicherheit im NATO-Bündnis dient, also auch der amerikanischen Sicherheit. Insofern glaube ich, braucht man zum Stand heute mehr nicht dazu zu fügen.
Das sehen deutsche Parlamentarier ganz anders. Die Drohgebärden des amerikanischen Präsidenten sind schließlich nicht ganz neu. Schon im vergangenen Jahr wurde über einen Teilabzug spekuliert. Mit ihm gedroht, so formulierte es Peter Beyer, der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen bei Phoenix. Und Roderich Kiesewetter, Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss, sagte im Deutschlandfunk:
Wir sind keine Vasallen, sondern es gehört sich, dass das auf Augenhöhe mit der gesamten NATO besprochen wird und als Signal in die NATO gegeben wird. Davon hält Trump gar nichts. Das zeigt, dass Trump als Chef der Führungsmacht der USA der Zusammenhalt der NATO gar nicht mehr wichtig ist, dass offensichtlich Wahlkampf oder das Wasser, das ihm bis zum Halse steht, wichtiger ist als der Zusammenhalt im Bündnis.
Kiesewetter spricht von einer, Zitat, Konfliktsucht der gegenwärtigen US-Administration. In der Sache wäre ein Rückzug oder eine Verlegung aus Sicht fast aller Beobachter schwer nachvollziehbar. Washington hat seine Logistik in Deutschland mit Milliardenaufwand in den letzten Jahren modernisiert. Wie auffällig Fakten und Rhetorik bei Donald Trump auseinanderfallen, zeigt die Tatsache, dass die Truppenstärke amerikanischer Soldaten in Europa in seiner Amtszeit gewachsen ist. Die Zusammenarbeit sei in den vergangenen Jahren noch intensiver geworden, betonte auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einer Digitalkonferenz von German Marshall Fund und Atlantic Council in Brüssel.
The thing is that European allies and United States, we are doing more together now in Europe than we have done for many, many years. I think that reflects the fact that we have actually been able to strengthen the military cooperation within NATO over the last years.
Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wie ernst man die offiziell unbestätigten Berichte aus Washington nehmen soll. Der ehemalige US-Botschafter John Kornblum rechnet nicht mit einem Truppenabzug. Trump sei groß in Ankündigungen und handle dann doch nicht, so Kornblum zur Passauer Neuen Presse. Grünen-Chefin Annalena Baerbock sieht ein klares Kalkül von Donald Trump.
Es zielt darauf ab, Europa zu spalten, einzelne EU-Mitgliedstaaten gegeneinander auszuspielen. Und genau das müssen die Europäer verhindern. Das ist unsere oberste Aufgabe, sicherzustellen, dass es nicht zu einer Spaltung von Europa an dieser Stelle kommt.
Baerbock warnte davor, die Sache auf die leichte Schulter zu nehmen. Man sei beim Thema Iran und bei den Strafzöllen von Trump kalt erwischt worden. Das dürfe nicht noch einmal passieren.
Klaus Remme berichtete. Und während in Deutschland also noch darauf gewartet wird, ob es zu dem Teilabzug der Truppen kommt, befinden sich die USA nun nach den zweiwöchigen Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt mitten in der Debatte über eine mögliche Polizeireform. Und die könnte mehr oder weniger radikal ausfallen, je nachdem, wessen Vorschläge man sich anhört. Über beides habe ich vor der Sendung mit Michael Wertz von der Denkfabrik Center for American Progress in Washington gesprochen, das politisch den Demokraten nahesteht. Und zu Beginn habe ich ihn gefragt, für wie wahrscheinlich er den Teilabzug der Truppen aus Deutschland hält.
Also wir gehen im Moment hier in Washington davon aus, dass die Truppen abgezogen werden. Der Präsident ist der Oberkommandierende der US-Streitkräfte und hat die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Es gibt Gerüchte, dass das zurückgeht auf ein Gespräch, das er mit dem ehemaligen deutschen Botschafter Richard Grenell geführt hat und auch auf den Ärger von Donald Trump wegen der Absage von Angela Merkel für den G7-Gipfel, den er hier geplant hatte. Das ist wieder eine typische Trump-Racheaktion, die natürlich in gewisser Weise ein Sommergeschenk für Wladimir Putin und die russischen Interessen in Europa ist. Und auch gleichzeitig, darauf weisen viele Militärangehörige hin, die Loyalität und auch die Stabilität des westlichen Bündnisses immer noch weiter unterminieren wird.
Währenddessen gehen in den USA ja die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt auch 2 Wochen nach dem Tod von George Floyd noch weiter. Einige Demokraten haben jetzt Pläne für eine Reform der Polizei vorgestellt. Eine Reform unter einem US-Präsidenten Donald Trump, der ja auch immer wieder auf das amerikanische Schlagwort Law and Order, Recht und Ordnung pocht. Halten Sie das für vorstellbar?
Das ist im Moment schwierig. Es ist in der Tat ein ambitioniertes Gesetzgebungsvorhaben, das nennt sich Justice in Policing Act. Will eine Einschränkung des Rechtsschutzes für die Polizei, eine Einrichtung einer nationalen Datenbank, in der Vorfälle exzessiver Gewaltanwendung dokumentiert werden und gehört im Prinzip zu den ehrgeizigsten Änderungen einer Strafrechtsreform, die in den vergangenen Jahrzehnten in den USA auf den Weg gebracht worden sind. Unter dem gegenwärtigen der Präsidentschaft Donald Trumps ist das natürlich nicht einfach. Allerdings muss man sagen, dass es auch eine ganze Reihe von Republikanern gibt, die durchaus signalisiert haben, dass sie eine Strafrechtsreform sich zumindest ansehen würden im US-Senat, wo die Republikaner ja über die Mehrheit verfügen. Aber es ist auch innerhalb der Demokratischen Partei wichtig, dass die Partei sich hier positioniert und aus der Perspektive der schwarzen Demokratinnen und Demokraten im Abgeordnetenhaus ein Hebel, um auf Joe Biden, sollte er denn zum Präsidenten gewählt werden im November dieses Jahres, entsprechenden Druck auszuüben, diese Reform wirklich aggressiv anzugehen.
Wie kann man sich denn die Rolle der Polizei in den USA vorstellen, wenn man sie zum Beispiel jetzt ja mit Deutschland vergleicht?
Die Auseinandersetzungen hier in den USA eskalieren häufig sehr viel schneller. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Polizeieinheiten gerade in metropolitanen Regionen relativ schnell handgreiflich werden. Was wiederum damit zu tun hat, dass wir natürlich hier in den USA eine exorbitante Menge von Feuerwaffen haben. Es gibt über 390 Millionen Feuerwaffen, die hier im Land zirkulieren. Man kann sich das kaum vorstellen. Das sind mehr als die Bevölkerung. Das bedeutet, die Polizisten sind natürlich auch in ganz anderen Situationen, gerade wenn es in aggressive Auseinandersetzungen geht, weil sie immer damit rechnen müssen, dass die andere Person unter Umständen bewaffnet ist. Die Hauptkritik richtet sich im Moment dagegen, dass die schwarze Bevölkerung einen überproportional hohen Anteil ausmacht an denjenigen, die durch Polizeigewalt zu Tode kommt, die nicht bewaffnet sind. Diese Zahlen sind zwar in den letzten 5 Jahren gesunken, um etwa 40%, aber immer noch zu hoch. Das heißt, es ist eine sehr komplizierte politische Debatte.
Einigen geht es nicht weit genug. Sie wollen die Polizei in ihrer jetzigen Form abschaffen. Ist die amerikanische Polizei Ihrer Meinung nach denn noch reformfähig?
Ja, natürlich ist die reformfähig. Diese aggressiven politischen Positionen jetzt, die offensichtlich auch im Stadtrat von Minneapolis eine Mehrheit haben. Es haben sich 9 Stadtratsmitglieder von 13 für eine Auflösung der Polizeibehörde öffentlich ausgesprochen. Das ist natürlich eine schwierige Position, zumal Minneapolis auch schon vor dem Tod von George Floyd im Polizeiapparat Reformen durchgeführt hat. Die Stadt war einer der Programmstandorte für eine Initiative, mit der das Misstrauen gegenüber Polizisten abgebaut werden sollte, wo die Polizei darauf trainiert wurde, in Schulungen und Fortbildungskursen gegenüber Minderheiten weniger ressentimentträchtig aufzutreten. Und diese Arbeit wurde auch evaluiert von einem großen Washingtoner Think Tank, dem Urban Institute, wo gesagt wurde, Minneapolis hat eine ganze Menge Arbeit geleistet. Das deutet darauf hin, dass es innerhalb der Polizei, und das kennen Sie auch aus Deutschland und Europa, einige Minderheiten gibt, die durchaus relevant sind, die zu Gewalt neigen, die zum Teil hier in den USA auch offen rechte und rechtsradikale Gesinnungen haben und sich durch diese 3,5 Jahre Donald Trump natürlich in jeder Hinsicht bestätigt und berechtigt fühlen, ihre Aggression auszuleben. Und ich glaube, es wird in den Diskussionen eher darauf hinauslaufen, entlang der Diskussion, die der demokratische Gesetzentwurf im Abgeordnetenhaus jetzt forciert, eine Veränderung der kriminalpolizeilichen Verhaltensformen zu erreichen. Beamte, die wissentlich und rücksichtslos sich an Fehlverhalten beteiligen, strafrechtlich einfacher verfolgbar zu machen. Und auch, was ganz interessant ist, diese Schaffung eines nationalen Registers für polizeiliches Fehlverhalten, weil es häufig dazu kommt, dass Polizistinnen und Polizisten, die über die Stränge schlagen, einfach in eine andere Abteilung oder in eine andere Stadt wechseln, ähnlich wie man das aus der katholischen Kirche bei den Kindesmissbrauchsfällen kannte. Und auch das soll inzwischen in Zukunft durch stärker national orientierte Regelwerke verändert werden. Das ist nicht einfach, weil Polizeiaufgaben sind regional und staatlich organisiert, genau wie das in Deutschland der Fall ist. Aber zumindest haben wir endlich eine Diskussion, die in die richtige Richtung geht.
Es ist jetzt ja natürlich auch Wahljahr in den USA. Könnten auch so radikale Forderungen wie eben die Auflösung der Polizeibehörden am Ende so einem Donald Trump, der sich ja auch immer in der Rolle des großen Beschützers sieht, am Ende sogar in die Karten spielen?
Das ist das, was Donald Trump versucht im Moment zu tun. Er versucht von dieser Diskussion zu profitieren, hat gerade einen Roundtable gemacht, ein großes Treffen mit Polizeivertretern. Gerade die Vertreter vieler Polizeigewerkschaften stehen extrem weit rechts politisch. Viele von ihnen haben Donald Trump auch im Wahlkampf unterstützt. Aber es ist die Frage, ob das ausreicht, weil eine überwiegende Mehrzahl der Amerikanerinnen und Amerikaner zwar die Polizei schätzt, aber auch weiß, dass Polizeireformen notwendig sind. Man muss auch im Kopf behalten, dass wir eine ungeheure Militarisierung der US-Polizei erlebt haben. Seit den 90er Jahren und dann insbesondere im Kontext der Irak- und Afghanistan-Kriege ist ein Haufen militärisches, gebrauchtes Material von der Armee an Polizeieinheiten weitergegeben worden, und zwar von gepanzerten Fahrzeugen über Bajonette bis hin zu Granatwerfern. Das ist eine Praxis, die Obama 2015 untersagt hat, die aber dann von Donald Trump sofort wieder aufgenommen worden ist. Das heißt, es gibt hier eine Vielschichtigkeit des Problems und viele Debatten sind auch durchaus den Leuten verständlich, die im Großen und Ganzen mit der Polizei zufrieden sind, weil sie eben zu der weißen Mehrheitsgemeinschaft gehören und nicht unbedingt von der Polizei schlecht behandelt werden. Aber dass Donald Trump es schaffen wird, eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner hinter sich zu bringen mit dieser Law and Order, dieser Ordnungs- und Autoritätspolitik, wo er versucht, sich wie ein Richard Nixon zu inszenieren hier, das scheint nicht zu funktionieren. Alle Umfragen der letzten Tage, die wir haben, deuten darauf hin, dass mehr als 3/4 der amerikanischen Bevölkerung sich gegen sein Verhalten ausspricht, wie auf die Art und Weise, wie er mit dem Konflikt umgegangen ist und wie er Amerikanerinnen und Amerikaner jeden Tag aufs Neue gegeneinander aufhetzt.
Politikwissenschaftler Michael Wertz aus Washington war das zu dem möglichen Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland und den Forderungen, die es in den USA gibt, die Polizei zu reformieren. Die Corona-App. Schon früh nach dem Infektionsausbruch in Europa wurden auch in Deutschland Ideen dafür bekannt. Die Behörden sollten dadurch vor allem Infektionsketten besser nachverfolgen können. Mögliche Betroffene sollten schneller in Quarantäne geschickt werden. Ursprünglich in der Hoffnung auf schnellere Lockerungen. Viele Lockerungen kamen, die App aber bis heute nicht. Ursprünglich Mitte April sollte sie fertig sein, es gab aber zu viele offene Fragen. Zentrale oder dezentrale Speicherung der Daten, GPS oder Bluetooth. Wo in anderen Bereichen plötzlich ganz schnell Entscheidungen getroffen wurden, schien sich die Frage nach einer App ins Unendliche zu ziehen. Aber jetzt könnte plötzlich doch alles ganz schnell gehen, wie Johannes Kuhn berichtet.
Die Bundesregierung will die App zur Corona-Kontaktverfolgung in der kommenden Woche vorstellen. Dies kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Rheinischen Post an. Die Corona-Warn-App war eigentlich bereits im April erwartet worden. Fehlende Schnittstellen von Apple und Google, aber auch technische Debatten und Streitigkeiten im ursprünglichen Projektteam hatten die Umsetzung verzögert. Mit SAP und der Telekom haben inzwischen zwei Konzerne die Programmierung übernommen. Die Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock kritisiert den Verzug.
Alles musste umgebaut und umgedacht werden. Und jetzt ist man zeitlich so in den Verzug, dass aus meiner Sicht ja die große Sensibilität auch von vielen Menschen in der Bevölkerung, warum es diese App braucht, von Tag zu Tag bröckelt. Und es braucht jetzt eine breite Aufklärungskampagne des Gesundheitsministeriums, dass diese App dann entsprechend auch genutzt wird.
Der Download der Smartphone-App ist freiwillig. Das Programm registriert mittels Bluetooth-Funkverbindung, wenn zwei Nutzer sich über längere Zeit in nächster Nähe begegnen, zum Beispiel auf einer Bahnfahrt. Im Falle einer Corona-Infektion können solch zufällige Kontakte dann informiert und zum Testen aufgerufen werden. Das alles passiert anonym. Es wird auch nicht zentral gespeichert, welche Smartphones miteinander Kontakt aufgenommen haben. Dies hatten Datenschützer gefordert. Der Softwarecode der App ist zudem für jeden einsehbar. Regierungssprecher Steffen Seibert betont, dies sei auf reges Interesse gestoßen.
Seit der Veröffentlichung am 18. Mai des ersten digitalen Bestandteils hat es mehr als 400.000 Views gegeben auf diese digitalen Objekte und über 65.000 einzelne Besucher, 260 Meldungen und 285 Verbesserungsvorschläge.
Grüne und Linke fordern, die Akzeptanz auch durch ein Begleitgesetz zu schaffen. Frankreich ließ seine jüngst veröffentlichte Corona-App vom Parlament absegnen. Das Schweizer Parlament verabschiedet demnächst ein App-Gesetz. Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen halten dies für unnötig. Jens Zimmermann, digitalpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
Das liegt daran, dass die Bürgerinnen und Bürger die App bei sich freiwillig installieren werden, damit eben eine informierte Einwilligung treffen werden. Niemand wird gezwungen, sich diese App zu installieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben natürlich mit der Datenschutzgrundverordnung einen starken Schutz.
Befürworter eines Gesetzes weisen auf Diskriminierungsszenarien hin. Zum Beispiel, wenn Restaurants oder Veranstaltungen nur noch Gäste mit installierter App einlassen. Alexander Rossnagel, Professor für Technikrecht und Sprecher des Expertengremiums Forum Privatheit, hält ein Gesetz deshalb für geboten.
Ist nicht nur hilfreich, sondern auch notwendig, weil die Datenverarbeitung ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung oder Datenschutz ist.
Bundesgesundheitsminister Spahn hofft auf einige Millionen Nutzer. Die App sei vor allem ein weiteres Werkzeug zur Kontaktverfolgung, betonte er. Szenarien einer massiven Infektionseindämmung durch die App gelten als nicht mehr realistisch. Zunächst hatte es geheißen, für einen echten Effekt müssten 60% der Bevölkerung die App installieren. Die Autoren der entsprechenden Studie der Universität Oxford betonen inzwischen aber, falsch interpretiert worden zu sein. Eine Senkung der Infektionszahlen werde schon bei deutlich weniger Downloads erreicht.
Johannes Kuhn berichtete. Nächste Woche, am 15. Juni, wird die weltweite Reisewarnung vom Auswärtigen Amt aufgehoben. Und viele Menschen überlegen jetzt schon, ob und wenn ja, wo man nun doch noch einen Sommerurlaub machen könnte. In Großbritannien dürften sich da gerade weniger Menschen Gedanken machen. Denn ab heute greift dort die Quarantäneregelung. Jede Person, die einreist, muss sich für 2 Wochen in eben eine solche Quarantäne begeben. Friedbert Meurer über den Start heute.
Der Flughafen Stansted im Norden Londons heute Morgen. Wer aus der Maschine aus Dublin ausstieg, hatte Glück. Für ihren gelten die neuen Quarantänevorschriften nicht. Wohl aber für alle anderen, die aus dem Ausland anreisen.
For so many people it might be inconvenient, but
für andere mag das unangenehm sein. Ich finde es okay, weil die Ansteckungsrate hier so hoch ist.
I think make no sense because in Germany it's the rate.
Das ergibt keinen Sinn, meinte ein Fluggast aus Berlin. In Deutschland ist die Rate niedriger als hier. Ich stecke mich doch eher hier an als in Deutschland.
Here in the UK than in Germany, so for me make no sense.
Unsinn oder nicht, wer per Flugzeug, Zug oder Fähre nach Großbritannien reist, muss vorher online eine Adresse angeben, an der er oder sie sich für die nächsten 2 Wochen aufhält. Man darf nicht das Haus verlassen, auch nicht, um Lebensmittel einzukaufen. Innenministerin Priti Patel verweist darauf, dass die Infektionszahlen in Großbritannien zurückgingen und das soll auch so bleiben.
It is to protect that hard-won progress.
Wir wollen die schwer errungenen Fortschritte absichern. Und wir wollen eine zweite Infektionswelle verhindern. Die Quarantäne gilt auch für Briten, die zum Beispiel aus dem Urlaub zurückkehren. Urlaub in Spanien, der Türkei oder in Portugal ist aber so faktisch nicht möglich, wenn jeder Urlauber hinterher in Quarantäne muss. Das ist niederschmetternd, warnt der Chef des Flughafens Heathrow, John Holland Kay. Tourismus und Gewerbe erleiden einen schweren Schlag. Wir werden eine Epidemie an Arbeitslosigkeit erleben. Diese Quarantäne ist Blödsinn, empört sich auch der Chef von Ryanair, Michael O'Leary. Jeder darf vom Flughafen mit der U-Bahn zu seiner Quarantäneadresse fahren und unterwegs dann die Leute anstecken. Die Quarantänebestimmung gilt nicht für Lkw-Fahrer oder Saisonkräfte in der Landwirtschaft. Und für die Reisebranche könnte es doch eine Lösung geben. Schon in 3 Wochen könnte es zu Sonderregelungen für Ferienländer, zum Beispiel in Südeuropa, kommen, wenn es dort niedrige Fallzahlen gibt. So würde der Auslandsurlaub für viele Briten doch noch gerettet.
Friedbert Meurer mit Informationen zu Großbritannien. Dort gilt seit heute die neue Quarantäneregelung nach einer Einreise. Und nun weitere Berichte in aller Kürze. Die Weltgesundheitsorganisation hat nach dem Wochenende einen starken Anstieg der Corona-Infektionszahlen vermeldet. Karl-Dietrich Meurer.
Insgesamt hätten sich nun fast 7 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Fast 400.000 seien an Covid-19 gestorben. Das sagte am Abend in Genf der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus auf einer im Internet übertragenen Pressekonferenz. Während sich die Lage in Europa verbessere, würde sie sich global gesehen verschlechtern. In Afrika, Zentralasien, in Mittel- und Südamerika sowie in einigen osteuropäischen Ländern steige die Zahl der Neuinfektionen weiter. Der WHO-Chef warnte die Länder davor, bei sinkenden Infektionszahlen mit den Vorsichtsmaßnahmen nachzulassen. Ein möglicher Rückschlag sei möglich. Die meisten Menschen hätten die Infektionen noch nicht gehabt und könnten sich noch anstecken. Die Weltgesundheitsorganisation unterstütze die Demonstrationen gegen Rassismus. Gleichzeitig mahnte Tedros Adhanom Ghebreyesus die Teilnehmer, sich an die Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Abstand halten von mindestens 1 Meter, Hände waschen und das Tragen von Schutzmasken. Wer krank ist, solle zu Hause bleiben.
Seit Ende März befand sich Moskau in Selbstisolation. Jetzt wird diese aufgehoben, und zwar schon ab morgen. Christina Nagel.
Es ist eine Nachricht, die viele Moskauer sehnlichst erwartet haben. Ab morgen darf sich wieder jeder frei in der Stadt bewegen. Die strengen Regeln der Selbstisolation und auch das elektronische Passierscheinsystem gelten heute den letzten Tag. Mit der Aufhebung der strikten Ausgangssperren war eigentlich erst am kommenden Montag gerechnet worden. Moskaus Bürgermeister Sabjanin begründete den Schritt mit einem zwar langsamen, aber doch sicheren Rückgang der Pandemie. Es würden deutlich mehr Menschen aus den Krankenhäusern entlassen als eingeliefert. Die Zahl der Neuinfektionen liegt in Moskau seit einigen Tagen konstant bei knapp unter 2000. Ab morgen dürfen auch Dienstleister wie Friseure und Schönheitssalons ihre Arbeit wieder aufnehmen. Cafés und Restaurants sollen schrittweise ab der kommenden Woche wieder öffnen dürfen. Bis zum Ende des Monats sollen so gut wie alle Einschränkungen, die seit über 10 Wochen in der russischen Hauptstadt gelten, aufgehoben werden.
Brasilien ist eines der am stärksten von Corona betroffenen Länder, doch über die tatsächlichen Zahlen der Infizierten gibt es eine immer größer werdende Diskussion. Ivo Maruschik.
In Brasilien traut praktisch niemand mehr den offiziellen Zahlen der Regierung zur Pandemie. Die großen Zeitungen und Nachrichtenportale kündigten an, sich nicht mehr auf die Daten des Gesundheitsministeriums zu verlassen. Sie wollen ab jetzt eigene Zahlen bei den Behörden der einzelnen Bundesstaaten erheben. Zuletzt hatte das Gesundheitsministerium die eigenen Angaben wieder korrigiert und damit Zweifel und Verwirrung noch vergrößert. Am Sonntagabend hatte das Ministerium zunächst von knapp 1400 neuen Todesfällen berichtet, genau von 1382. Im Lauf der Nacht wurde diese Zahl dann deutlich nach unten korrigiert auf 525. Wie es zu dieser neuen Zahl kommt, ist nicht bekannt. Möglicherweise wurden neue Kriterien eingeführt. Kritiker werfen der Regierung vor, sie versuche, das Ausmaß der Seuche in Brasilien zu verschleiern. Seit dem Wochenende wird eine Reihe von Daten zum Verlauf der Pandemie generell nicht mehr veröffentlicht. Das betrifft zum einen die Gesamtzahl der Todesopfer, zum anderen die Verdachtsfälle und die Zahlen werden auch nicht mehr nach den einzelnen Bundesstaaten aufgeschlüsselt. Die Bundesstaaten gründeten daraufhin eine eigene Plattform, auf der sie ihre Daten unabhängig von der Zentralregierung publizieren. In der Hauptstadt Brasilia hieß es zuletzt immer, die Zahlen seien aufgebläht. In Wirklichkeit gäbe es viel weniger Fälle von Covid-19 in Brasilien. Wissenschaftler sehen das völlig anders. Sie vermuten, dass die Dunkelziffer von nicht gemeldeten Infektionen in Brasilien besonders hoch ist, weil das Land weniger testet als andere. Nach der Zählung der Johns Hopkins Universität haben sich in Brasilien fast 700.000 Menschen mit dem Virus infiziert. Knapp 36.500 sind bisher daran gestorben.
Die EU-Entwicklungsminister sind zu einer Videoschalte zusammengekommen. Dabei ging es auch um die bisher ausgebliebenen Corona-Hilfen für Entwicklungsländer. Alexander Göbel.
Mit deutlichen Worten hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller den Einsatz der EU gegen die Corona-Pandemie in Entwicklungs- und Schwellenländern kritisiert. Müller sagte, im Vergleich zum geplanten milliardenschweren Wiederaufbaufonds innerhalb der EU sei das europäische Engagement für Entwicklungsländer beschämend. Bis heute sei kein einziger Euro an zusätzlichen Corona-Hilfen dorthin geflossen, erklärte Müller nach einer Videoschalte der EU-Entwicklungsminister. Während in Europa die Corona-Infektionszahlen stetig zurückgingen, habe etwa der afrikanische Kontinent den Höhepunkt noch vor sich. Müller forderte ein Programm mit Nothilfen und Krediten in Höhe von 50 Milliarden Euro, finanziert über die Europäische Investitionsbank. Der CSU-Politiker betonte, das Virus müsse weltweit bekämpft werden, die EU müsse dringend Testkapazitäten schaffen und verhindern, dass es infolge der Corona-Krise zu Unruhen und Fluchtbewegungen komme. Schon jetzt seien Millionen Menschen wegen der Pandemie ohne Job und das ohne Kurzarbeitergeld. Auch künftig müsse die EU deutlich mehr in Entwicklungsländern investieren, vor allem in Afrika. Müller sprach sich dafür aus, im EU-Haushalt für die kommenden 7 Jahre die Mittel für Afrika von derzeit 40 auf 80 Milliarden Euro zu verdoppeln.
In Spanien ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Altkönig Juan Carlos. Oliver Neuroth.
Spanische Firmen haben die rund 450 Kilometer lange Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Mekka und Medina in den vergangenen rund 10 Jahren gebaut. Unternehmer, die nach Medienberichten mit Juan Carlos eng befreundet sind. Im Raum steht die Summe von 100 Millionen US-Dollar. Juan Carlos soll das Geld kassiert haben, so ein Vorwurf. Warum die Summe an ihn geflossen sein könnte, ist nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft für Korruptionsfälle in Madrid hat die Affäre rund 2 Jahre lang untersucht. Doch da der spanische Ex-König weiterhin immun ist gegen Ermittlungen dieser Behörde, musste der Fall an die Staatsanwaltschaft des obersten Gerichtshofs weitergeleitet werden. Sie darf konkrete Ermittlungen gegen Juan Carlos einleiten und, sollte es Indizien geben, auch ein Verfahren gegen ihn eröffnen. Ein Staatsanwalt für Wirtschaftsverbrechen ist nun mit dem Fall rund um den Monarchen betraut. Ein bisher einmaliger Vorgang in der spanischen Geschichte. Die Staatsanwaltschaft schweigt bisher zu den genauen Ermittlungsschritten. Die Rede ist lediglich davon, die, Zitat, strafrechtliche Relevanz der Taten abzugrenzen oder auszuschließen, die nach der Abdankung von Juan Carlos als spanischer König Mitte 2014 erfolgt seien.
Und damit kommen wir zur Börse. Der Dow Jones klettert weiter und liegt derzeit bei 27.572 Punkten. Der DAX verlor 0,2% und liegt bei 12.819 Punkten. Mehr zur Entwicklung an der Börse, Klaus-Rainer Janisch.
Leere Fabrikhallen, stillstehende Maschinen, unterbrochene Lieferketten. Die deutsche Industrie hat wegen der Coronavirus-Krise im April einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Produktion brach um fast 18% ein, rund doppelt so stark wie im Vormonat, so die neuesten Daten des Statistischen Bundesamtes. Das ist der stärkste Einbruch seit Beginn der Zeitreihe 1991. Auch Spanien meldete heute erschreckende Zahlen. Im vergangenen Quartal ging die Wirtschaft dort um fast 22% zurück, so die Zentralbank in Madrid. Die Anleger an der Frankfurter Börse nahmen die Daten jedoch gelassen. Zwar konnte der deutsche Aktienindex sein zeitweise erreichtes Plus nicht halten, doch mit nur einem kleinen Minus von 28 Punkten bei 12.819 Punkten schloss das Börsenbarometer insgesamt auf einem hohen und robusten Niveau. Denn die Anleger schauen nicht zurück, sondern nach vorn. Viele Ökonomen hoffen, der Tiefpunkt der Krise sei erreicht, nun ginge es wieder bergauf. Gefragt waren zeitweise vor allem Chemiewerte, die von einer wieder anziehenden Konjunktur als erste profitieren. Während die Bayer-Aktie mit einem kräftigen Plus von rund 3,6% auch aus dem Handel ging, rutschten die Kurse bei den Mitkonkurrenten zum Handelsschluss teilweise wieder ab. Umgekehrt das Bild beim Zahlungsdienstleister Wirecard. Zeitweise brach das Papier um 7% ein. Ursache sind nicht abreißende Spekulationen über Marktmanipulationen, nachdem nun auch die BaFin gegen das Unternehmen ermittelt. Am Ende drehte der Kurs aber wieder ins Plus und schloss mit einem Aufschlag von 1,7%.
Es war die große Überraschung beim Konjunkturpaket: keine Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotoren. Im Vorfeld war darüber viel spekuliert worden und im Nachhinein verbuchte die SPD das im Anschluss als ihren klaren Erfolg. Ein vielleicht bitter benötigter für das Führungsduo Saskia Eskens und Norbert Walter-Borjans. Die Autoindustrie und auch die IG Metall hatten vorher vehement eine Prämie gefordert. Im Anschluss gab es deshalb scharfe Kritik an der SPD. Auch von Niedersachsens Ministerpräsident, dem Sozialdemokraten Stefan Weil. Doch in der SPD konzentriert man sich lieber auf das Positive. Frank Kapellan berichtet.
Es hat schon was, wenn Norbert Walter-Borjans das gute Zusammenspiel in der Koalition lobt. Der neue SPD-Chef stand diesem Bündnis doch immer so skeptisch gegenüber, auch dem eigenen Finanzminister Olaf Scholz. Der aber hat mit dem Konjunkturpaket nach eigener Aussage einen Wumms hingelegt. Steilvorlage für Walter-Borjans.
Zu einem guten Wumms gehören 2 Dinge.
Nämlich ein gutes Zusammenspiel innerhalb der Koalition, gerade dann, wenn der Gegner eine Krise ist.
Aber uns ist auch ein hervorragendes Zusammenspiel zwischen den Beteiligten von der sozialdemokratischen Seite gelungen.
Und da geht es nicht zuletzt darum, die Kaufprämie für Verbrennungsmotoren verhindert zu haben. Die SPD-Spitze, der Fraktionschef, der Finanzminister, sie blieben standhaft, obwohl die IG Metall und ein eigener Ministerpräsident ihnen in den Verhandlungen stets im Nacken saßen.
Für mich ist es nach wie vor eine der allerwichtigsten Aufgaben von Politikern, dafür zu kämpfen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ich hätte mir eine andere Entscheidung gewünscht.
Meint Sozialdemokrat Stefan Weil aus dem VW-Land Niedersachsen. Ähnlich hatte auch Landsmann Sigmar Gabriel argumentiert und als ehemaliger Parteichef und Wirtschaftsminister das Ausbleiben der Prämie als großen Fehler kritisiert. Baden-Württembergs IG Metall-Chef Roman Zitzelsberger drängte gegenüber Walter Borjans und Co-Chefin Saskia Esken sogar auf Nachverhandlungen.
Ich hatte zuletzt am Freitag mit beiden nochmal in einer Telefonschalte länger über die Frage diskutiert, habe nochmal die Argumente dargelegt, dass die nicht gehört wurden, finde ich sehr enttäuschend.
Davon allerdings, das Konjunkturpaket noch einmal aufzuschnüren, um doch noch irgendwie den Verkauf von Verbrennern zu fördern, will der SPD Vorsitzende nichts wissen. Die Prämie für Elektroautos ist aus seiner Sicht nur ein Anstoß, deutsche Autobauer zum Umbau zu drängen, den sie verschlafen hätten. Corona-Hilfen aber bekommen die Konzerne seiner Überzeugung nach auf ganz andere Weise.
Was wir machen mit Erleichterungen bei steuerlichen Abschreibungen oder bei Verlustverrechnungen, bei Forschungs- und Entwicklungsunterstützung, das sind, glaube ich, massive Unterstützungen für diese Branche. Es kommt noch die Mehrwertsteuersenkung hinzu.
Die Gewerkschafter beklagen sich bitter darüber, dass sie bei den ihnen traditionell doch eher nahestehenden Sozialdemokraten auf taube Ohren gestoßen sind. Wir sind stinksauer, meint Daimler Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht. Die SPD-Spitze hat es einfach nicht verstanden, da rollt eine Rationalisierungswelle auf uns zu. Die Branche hat auf Wachstum gesetzt und hat jetzt mit Überkapazitäten zu kämpfen. So hatte das auch der grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, gesehen. Auch er aber bekommt Gegenwind von der eigenen Parteivorsitzenden Annalena Baerbock, die ganz auf Elektroförderung setzt.
Wir müssen auf jeden Fall die E-Quote in Deutschland gravierend nach oben bringen. Und deswegen ist es jetzt gut, sich rein auf E zu fokussieren.
Klar ist zudem, dass die Bundesregierung spritfressenden Verbrennern über die Kfz-Steuer an den Kragen geht. Die CO2-Komponente für Neuwagen soll vom kommenden Jahr an ausgeweitet werden. Ein SUV, der dann mehr als 195 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt, wird für jedes Gramm über dieser Grenze mit 4 Euro zusätzlich belastet. Nur Neuwagen, die unter 95 Gramm bleiben, sollen keine Erhöhung der Kfz-Steuer erfahren. Besitzer von Elektrowagen dagegen sollen bis 2030 von der Steuer befreit bleiben.
Bilder, die selbst erfahrene Kriminalbeamte an die Grenzen des menschlich Erträglichen brächten und weit darüber hinaus. Immer wieder werden schwere Fälle von Kindesmissbrauch öffentlich, wie jetzt gerade in Münster. Aus der Politik werden nun wieder Stimmen laut, die härtere Strafen für die Täter folgen. Schon letztes Jahr hat es auf der Innenministerkonferenz den Beschluss gegeben, schon den Besitz von Kinderpornografie wie Kindesmissbrauch zu ahnden, mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe. Doch es geht nicht nur um die Strafe, sondern auch um das möglichst frühzeitige Aufdecken der Missbrauchsfälle. Markus Holtrichter berichtet.
Das Jugendamt der Stadt Münster hatte bereits vor 5 Jahren die familiären Verhältnisse des 10-jährigen Jungen überprüft, der in der Folge zum Hauptopfer wurde. Es ist der Sohn der Lebensgefährtin des mutmaßlichen Haupttäters. Das Familiengericht habe damals jedoch keinen Anlass gesehen, das Kind aus der elterlichen Verantwortung zu nehmen, erklärt die Stadt Münster hierzu. Der Deutsche Kinderschutzbund in NRW kritisierte diese Vorgehensweise der Stadt Münster heute und fragt, warum das Kind nicht wirkungsvoller geschützt wurde. Unterdessen ist die Kita in Münster, in der die ebenfalls beschuldigte Mutter des mutmaßlichen Haupttäters gearbeitet hat, geschlossen, Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.
Nachdem ermittelt worden ist, dass sie möglicherweise Beihilfe zu der besagten Tat in der Gartenlaube gehabt hat, hat die Ermittlungskommission unverzüglich die Kindergartenleitung verständigt. Wir haben derzeit keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es zu strafbaren Handlungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit dieser Frau gekommen ist. Und wenn es Anhaltspunkte gibt, dass auch dort weitere Straftaten begangen worden sein könnten, wird denen selbstverständlich genauso nachgegangen wie allen Taten anderen auch.
Die 45-Jährige war nach den bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft die Hauptnutzerin der Gartenlaube. Sie soll gewusst haben, dass ihr Sohn sich hier mit weiteren Männern mutmaßlich an 2 Jungen vergangen hat, über Monate. Für die Ermittler gestaltet sich die Auswertung der umfangreich sichergestellten Bild- und Videodateien schwierig und wird viel Zeit in Anspruch nehmen, sagt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.
In diesem Zusammenhang muss man bedenken, dass auf solcher Art schrecklicher Bilder selten Gesichter von Tätern oder Beschuldigten zu sehen sind, naturgemäß. Die setzen natürlich alles daran, ihre Identität zu verbergen. Und dass auch Bilder von Kindern zwar erkennbar sind, aber die dann zu identifizieren, ist natürlich dann eine Hauptschwierigkeit für Ermittlungsbehörden in solcher Art Verfahren.
Der mutmaßliche Haupttäter aus Münster ist ein IT-Fachmann, der unter anderem die IP-Adresse eines Landwirtes aus dem Kreis Coesfeld benutzt haben soll, um kinderpornografisches Material im Darknet zu verbreiten. Bislang wird gegen insgesamt 10 Männer und eine Frau ermittelt. Sie stammen aus NRW, Niedersachsen, Hessen und Brandenburg. Nicht alle sollen direkt an den Taten beteiligt gewesen sein, Martin Botzenhardt.
Wir gehen derzeit davon aus, dass die 6 männlichen Beschuldigten, die sich in Untersuchungshaft befinden, sich vermutlich im Darknet, in dort einschlägigen Foren, kennengelernt haben. Wir haben derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass diese 6 Männer sich vorher schon privat kannten. Hierfür spricht ja unter anderem auch, dass die Wohnorte der Beschuldigten ja im Bundesgebiet auch verstreut liegen.
Der Missbrauchsfall schockiert die Menschen in Münster. Nutzer der Kleingartenanlage, wo die Taten maßgeblich stattgefunden haben sollen, hatten offenbar keinen Verdacht geschöpft.
Markus Holtrichter. London, New York, Mailand oder Paris, internationale Städte, die als Modeparadiese gelten, mit natürlich regelmäßig stattfindenden Fashion-Events. In derselben Kategorie sieht man sich auch in Berlin. Und die Berliner Fashion Week untermauerte den Anspruch der Hauptstadt, zumindest 2-mal im Jahr für eine Woche. Jetzt gab es für die eigenen Ambitionen jedoch einen herben Rückschlag, denn im kommenden Jahr wird die Fashion Week umziehen, und zwar nach Frankfurt. Ludger Fittgau berichtet.
Zuletzt gab es meist schlechte Nachrichten vom Messeplatz Frankfurt am Main. Zuerst der Verlust der Automesse IAA an München. Dann die Notwendigkeit, die Buchmesse im Oktober Corona-bedingt auf ein Drittel einzudampfen. Doch nun der geplante Umzug großer Teile der Berliner Fashion Week an den Main im kommenden Jahr. Bei der heutigen Pressekonferenz in Frankfurt sorgt das für richtig gute Laune beim grünen hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Ja, zuallererst mal sehen Sie hier einen glücklichen Wirtschaftsminister. Natürlich ist klar, dass eine Frankfurt Fashion Week auch wirklich nicht nur direkte, sondern auch viele indirekte Wirkungen hat, die gut sind für die Wirtschaft in Frankfurt Rhein-Main.
Rund 200 Millionen Euro soll die Frankfurt Fashion Week im Juli 2021 in die Kassen der Hotels, Gastronomen und Modegeschäfte der Main-Metropole spülen, statt wie bisher nach Berlin. Denn 140.000 Besucher und rund 2.000 Modemacherinnen und Macher werden dann in der Stadt erwartet. Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt, will auch bereits vorhandene Erfahrungen mit verschiedenen Textilmessen in die neue große Modemesse am Main einbringen.
Die Messe Frankfurt ist weltweit größter Veranstalter von Textilveranstaltungen. Insgesamt haben wir 60 Textilveranstaltungen. Dahinter stehen 24.000 Unternehmen weltweit. Und wir werden natürlich diese Expertise nutzen und mit der Fashion Week verzahnen.
Das ist auch für Anita Tillmann ein entscheidender Vorteil von Frankfurt am Main. Die Modeexpertin ist Geschäftsführerin der Premium-Gruppe, die bisher maßgeblich die Berliner Fashion Week mitorganisierte. Dazu kommen die im Vergleich zu Berlin kurzen Wege mit der Chance, auch die Frankfurter Innenstadt zum Laufsteg zu machen oder das Museumsufer für begleitende Ausstellungen zu nutzen.
Unsere Zusammenarbeit und das Zusammenlegen der Messen macht unbedingt Sinn. Das ist auch der Ruf unserer Branche. Das war zum Schluss auch gar nicht mehr zu überhören. Und weil das Messezentrum und das Messegelände auch wirklich Teil der Innenstadt ist und Teil von Frankfurts Kultur, macht es dann Sinn, auch die komplette Fashion Week neu zu denken und neu zu positionieren.
Dass Frankfurt am Main auch international gut angebunden ist, soll bei der Neupositionierung der hiesigen Modebranche helfen. Der Blick richte sich da durchaus nach Mailand oder Paris, hieß es heute. Nachhaltigkeit sei ein weiteres Hauptthema. Für den hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ist die neue Fashion Week auch eine weitere Chance, die Ökonomie der Main-Metropole zu diversifizieren. Sein Ziel, weg von der wirtschaftlichen Monokultur der Bankentürme.
Ich glaube, dass gerade die Kultur- und Kreativwirtschaft einer der Bereiche sind, wo wir großes Wachstumspotenzial haben, was wir in den letzten Jahren auch wirklich gehoben haben, weil klar ist, da gibt es direkte wirtschaftliche Effekte, aber es hat auch was mit dem Image einer Region zu tun, mit der Frage, wie sie wahrgenommen wird, dass eben Frankfurt nicht nur, um jetzt mal eine erfolgreiche ZDF-Produktion zu nennen, der Standort für Bad Banks ist, sondern auch für Good Fashion.
Geplant ist die erste Frankfurter Fashion Week Week für Anfang Juli nächsten Jahres.
Ludger Fittgau mit Informationen zur Fashion Week, die von Berlin nach Frankfurt zieht. Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau. Die kommt heute von Andreas Diehl.
Für Gesprächsstoff sorgen Äußerungen von SPD-Chefin Esken, die einen latenten Rassismus auch in der deutschen Polizei ausgemacht hat. Dafür, meint der Münchner Merkur, gebe es keine Belege. Den Skandal, den die wieder mal hoch zu Ross herbeigaloppierende Genossenchefin bekämpfen will, gibt es zunächst vor allem in der Vorstellungswelt einer Politikerin, die als selbsternanntes Mitglied der Antifa dem Staat und seinen Kräften jede Schlechtigkeit zutraut. Das sieht die Frankfurter Allgemeine Zeitung ähnlich. Der ungeheuerliche Generalverdacht gegen zigtausende Beamte, ja gegen diese Grundordnung, fällt auf die Politiker zurück, die auf diesen Zug aufspringen. Hier werden die Funken der berechtigten Empörung über den gewaltsamen Tod von George Floyd in Amerika genutzt, um selbst im hellen Schein eines Anklägers des Guten zu leuchten. Und die Ludwigsburger Kreiszeitung wirft Esken vor, sie rüttelt am Grundvertrauen in die Polizei. Konkret wird die SPD-Chefin jedenfalls nicht, woher sie ihre Erkenntnisse nimmt. Das müsste sie aber liefern. Ja, es gibt Rassismus in der Polizei, betont dagegen die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg. Denn diese sollte im besten Fall auch Spiegel der Gesellschaft sein, in der sie arbeitet. Gerade die Polizei muss sich dem stellen, denn der Beruf mit seinen Belastungen erfordert Dinge, die Rassismus fördern können. Der stete Umgang mit Menschen am Rand der Gesellschaft birgt die Gefahr, ganze Gruppen über einen Kamm zu scheren. Zu den Demonstrationen gegen Diskriminierung in vielen deutschen Städten bemerkt die Frankfurter Rundschau, Tausende demonstrieren dicht gedrängt gegen Rassismus. Viele tragen Masken, doch die nötigen Abstände können wegen der Massen oft nicht eingehalten werden. Egal war doch für eine gute Sache. Egal? Keineswegs. Was am Wochenende passierte, darf sich nicht wiederholen. Ob Verschwörungstheoretiker die Abstandsregeln auf Kundgebungen ganz bewusst verletzen oder Demonstranten gegen Rechts die Abstände unfreiwillig nicht einhalten, weil es einfach zu voll ist, macht keinen Unterschied. Es wird der Tod von Menschen in Kauf genommen. Es darf auch nicht im geringsten der Eindruck entstehen, dass bei Demonstrationen mit zweierlei Maß gemessen wird, finden auch die Nürnberger Nachrichten. Die Regierung begrüßt die Demos gegen Rassismus und sieht die Corona-Proteste skeptisch. Dafür mag es Gründe geben. Dennoch geht es überhaupt nicht an, Demonstrationen unterschiedlich je nach politischer Nähe zu behandeln. Das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit ist elementar und steht jedem zu. Und die Südwestpresse aus Ulm ergänzt: Wer gegen Rassismus und für mehr Toleranz eintritt, mag vielleicht die besseren Gründe für seinen Protest haben, er ist aber eben nicht der bessere Bürger. Für das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit bedarf es, der Verfassung sei Dank, keines Ethikrats, der zuvor über die Wertigkeit des Anliegens befindet.
Danke an Andreas Diehl für die Presseschau. Damit endet diese Sendung und der Tag im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten geht es dann weiter mit unserem Kulturmagazin Fazit von unseren Kollegen von Deutschlandfunk Kultur. Heute mit Britta Bürger. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht.